Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Ugye Magyarországon mondjuk a 48-as forradalom óta azt gondolták, hogy az a...
Seit der Revolution von 1848 hat man hier geglaubt, Pressefreiheit ist, wenn Journalisten schreiben können, was sie wollen, ohne ins Gefängnis zu kommen. Aber im 21. Jahrhundert ist nicht das die Definition von Pressefreiheit, sondern dass jeder Staatsbürger jede Information, die seinen Alltag oder seine politische Entscheidungsfindung beeinflusst, ohne Hindernisse bekommen kann. In dieser Hinsicht gibt es in Ungarn keine Pressefreiheit, denn vor allem in der Provinz wird es immer schwerer, das ganze Spektrum an Informationen zu bekommen und nicht nur das regierungsfreundliche.
Sagt Miklós Hargitay, ein Journalist, der seinen Job verlor, weil die Tageszeitung, bei der er gearbeitet hat, dicht gemacht wurde. Am Sonntag wird in Ungarn ein neues Parlament gewählt. Ein Heimspiel für Viktor Orbán, auch deshalb, weil er auf fast allen Medienkanälen präsent ist. Die Weltzeit heute schaut genauer hin. Dazu begrüßt sie am Mikrofon Margarete Wohlan. Durch seine mediale Omnipräsenz kann Viktor Orbán die Themen setzen, die ihm Beifall bringen. Für Ungarn gegen Europa, für Christentum gegen Islam, für Sicherheit gegen Zuwanderung. Stefan Oschwart über die reichweitenstärksten Medien, die das Lied der Regierung pfeifen, und den Spielraum für unabhängige Medien.
Kossuth Rádió. Otthon a világban.
180 Minuten heißt die Sendung im staatlichen Kossuth-Radio. Regelmäßig freitags erklärt Ministerpräsident Orbán seinem Volk die Welt. Seine Welt. In Westeuropa müssten sich die jungen Leute darauf einstellen, in die Minderheit zu geraten angesichts muslimischer Zuwanderung. Darauf könne man wie eine offene Gesellschaft reagieren, ohne Grenzkontrollen oder eben wie Ungarn, meint Orbán, der so wörtlich das Übel nicht ins Land holen wolle. Spötter nennen den halbstündigen Auftritt des Regierungschefs Freitagsgebet ein Ritual eben. Gábor Polyák ist Medienforscher. Er hat das Unternehmen Mérték Media Monitor gegründet. Er hält die Freitagsauftritte für eine Farce.
Natürlich gehört das nicht zu demokratischem Journalismus, weil da keine richtigen Fragen gestellt werden können. Und es gibt keine Überraschung für Orbán. Das ist keine wirkliche journalistische Tätigkeit. Das ist ja ein Monolog von Orbán.
Die staatlichen Sender, Radioprogramme und Fernsehsender sind nach Orbáns Machtantritt bereinigt worden. Etwa 1000 Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Ungarn mussten seit 2010 gehen. Klára Kovács, früher Reporterin beim staatlichen Fernsehen, wurde vom Sportchef gefeuert.
Zu dritt saßen sie uns gegenüber. Mir saß der Sportchef gegenüber. Mit dem hatte ich nie vorher zu tun. Da habe ich gesagt, ist ja toll, dass sie mich rauswerfen. Jemand, mit dem ich nie vorher zu tun gehabt habe. Ich kann ja niemanden fragen, warum ich die Kündigung bekommen habe.
Gleichgeschaltet werden die Nachrichten für die Staatsmedien über MTVA, eine Medienholding. Ihr liefert die einzige Nachrichtenagentur MTI Nachrichten zu. Die Nachrichtenpakete werden dann den staatlichen Sendern kostenlos zur Verfügung gestellt. Wie es bei MTVA zugeht, haben zwei Mitarbeiter dem Sender Al Jazeera erzählt. Anonym.
Du kannst nichts Kritisches über die Regierung schreiben. Bei sensiblen Themen bekomme ich Instruktionen. In einigen Fällen bekomme ich bereits den fertigen Artikel. Ich muss nur Copy und Paste machen, einfach den ganzen Artikel einfügen.
Der Chefredakteur ist wie ein Diktator. Der Magen zieht sich zusammen, wenn du eine Mail von ihm bekommst. Am Anfang bekamen wir noch E-Mails, mach es so und nicht so. Jetzt schreit er aus einer Ecke des Newsrooms. Du kannst das nicht in den Nachrichten bringen. Das ist gegen Viktor Orbán gerichtet.
We can't put this in the news. It's against Viktor Orbán.
Klubrádió. Tények.
Vélemények.
János Kárpáti bestätigt das Reinreden. Ich treffe ihn bei Klubrádió, einem privaten, regierungskritischen Sender. János spricht dort die Nachrichten.
Guten Abend, kívánok, Kárpáti János vagyok.
Früher war der Nachrichtenmann Korrespondent der ungarischen Nachrichtenagentur MTI in Brüssel.
Gyakorlatilag egyre erőteljesebb irányítás.
Es gibt immer mehr Lenkung. Wenn ich aus Brüssel als Korrespondent Material mit Ungarnbezug nach Hause geschickt habe, konnte das nicht jeder Redakteur bearbeiten, nur bestimmte. Und auch die konnten nicht selbst entscheiden, sondern schickten das Material weiter und warteten auf die Antwort. So geht es nicht. Ich wurde zum Beispiel gerügt, weil ich mehr Sozialdemokraten und Liberale zitiert habe als Konservative.
Janos Kárpáti wurde bei NTI gefeuert. Klára Kovács hat mittlerweile ein Kind bekommen. Sie und die anonymen MTVA-Mitarbeiter berichten über ideologische Vorgaben, Textbausteine, Guidelines. Einer der MTVA-Whistleblower in dem Al Jazeera-Beitrag sagt:
Aus Versehen hat mir einer meiner Chefs ein Word-Dokument geschickt. Es kam direkt aus dem Büro des Regierungschefs. Es geht um Soros. Hier geht es um einen Soros-Plan. Er respektiere den Rechtsstaat nicht. Sie waschen den Leuten das Gehirn.
Soros ist die Hauptzutat der aktuellen Wahlkampagne und auch in den Nachrichten. Seit Monaten fährt die Regierung in Budapest eine Hetzkampagne gegen den jüdischen Multimilliardär Soros aus Ungarn. Eine Trennung von redaktionellem und Regierungspropaganda findet nicht statt. Die Grenzen verwischen. Gábor Poják meint:
In Ungarn gibt es keine öffentlich-rechtlichen Medien mehr, sondern die sind schon staatliche oder man könnte auch Parteimedien sagen. Sie funktionieren nicht für die ganze Gesellschaft. Die erfüllen die Aufgabe, Sprachrohr für die Regierung zu sein.
Regierungsnahe Medien nehmen es auch mit der Wahrheit nicht so genau. Immer häufiger werden sie von einem Budapester Gericht wegen Falschinformationen gerügt. Das haben ungarische Investigativjournalisten von der Plattform Atlazo ermittelt. Nachrichtenredakteur Janos Kárpáti erinnert vieles an früher. Zu kommunistischen Zeiten habe es Vorgaben gegeben und jetzt wieder.
Als Orbán 2010 die Wahlen mit großer Mehrheit gewann, fing der totale Umbau der öffentlich-rechtlichen Medien an. Sie werden direkt von der Regierungspartei gelenkt und sie erfüllen die Propagandaziele, die die aktuellen Regierungskreise vorgeben.
Kossuth Rádió. Otthon a világban.
Mittlerweile beherrschen regierungsnahe Medien weitgehend den Medienmarkt. Ein gutes Dutzend regierungstreue Oligarchen war auf Einkaufstour. Laut den Investigativjournalisten von Atlazo gehören ihnen 20 private Fernsehstationen, 11 Radiostationen und gut 500 Online- oder Printmedien. Ein Ungleichgewicht, meint Medienforscher Gábor Poják.
Wenn wir zum Beispiel das eben von regionalen Medien sehen, da gibt es keine Unabhängigen mehr. Wenn wir das Ebene von landesweiten Fernsehen sehen, da gibt es TV2 im Hand von Andy Wojner, ein Oligarch mit Positionen in der Regierung. Wenn wir Online-Markt sehen, da haben wir Origo, das ist auch im Hand von Fidesz. Es gibt keine Elemente des Mediensystems, wo man nicht sehr starke Akteure finden würde, die klar zu der Fidesz gehören.
Lőrinc Mészáros, der Bürgermeister von Viktor Orbáns Heimatdorf, ist eigentlich Gasinstallateur. Heute ist er einer der reichsten Oligarchen Ungarns. Ihm gehören die meisten Regionalzeitungen, eine Bank und er hat vor 2 Jahren das rechtsgerichtete Echo TV gekauft. Gegenüber einem ungarischen Reporter erklärte er seine Ziele damals so.
Ich möchte ein gutes Fernsehen machen, ein rechtsgerichtetes Fernsehen.
Echo TV ist eines von vielen Sprachrohren der Regierung. Breiten Raum nimmt dort Jolt Bayer ein. Der persönliche Freund Orbáns und Mitbegründer der Regierungspartei Fidesz organisiert Friedensmärsche für Orbán und trommelt auch medial für den Regierungschef. In seiner Sendung durfte Orbán mit dem Finger auf die westlichen Medien zeigen.
Az Echo TV budapesti stúdiójából jelentkezik.
Nyugat-Európában cenzúra van.
Es gibt in Westeuropa Zensur. Nachrichten über Migration und Einwanderung werden regelmäßig weggelassen, verändert, verfälscht. Auch in den sozialen Medien werden die Nachrichten zensiert. Und die ungarischen Oppositionsparteien sind Teil dieser Aktionen des Westens.
ennek a nyugat-európai akciónak része.
The Newsroom von Népszava, der Volksstimme. Das einstige Gewerkschaftsblatt ist heute die letzte verbliebene linksliberale Tageszeitung. Der frühere Schatzmeister der Sozialisten hat das Blatt gekauft. Die Redaktion ist in dem Gebäude untergeschlüpft, in dem die Partei ihren Sitz hatte. Miklós Hargitay gehört der Redaktionsleitung an, ist aber auch Vorsitzender des Journalistenverbandes MOOS.
Es gibt immer weniger Blätter, Redaktionen, Verlage, die nicht unter Regierungseinfluss stehen. Auch in der Hinsicht wird der Raum enger, weil es die Zeitung Népszabadság nicht mehr gibt. Das Wochenblatt Fiergyelő und das Online-Portal Origo wurde auch annektiert. Immer weniger unabhängige Journalisten können effektiv arbeiten. Sie bekommen keine Einladungen zu Pressekonferenzen. Dort werden sie nicht eingelassen. Es heißt, sie seien nicht eingeladen. Derzeit haben mehr als 30 Journalisten Hausverbot im Parlament. Der Werkzeugkasten ist vielfältig, mit dem sie die Arbeit der Journalisten erschweren.
Sein Verband protestierte im vergangenen September auch, als Journalisten auf der regierungsnahen Online-Plattform 888.hu diffamiert wurden. Dort hieß es zum Beispiel, der ungarischstämmige Multimilliardär George Soros sei deren Sugar Daddy. An den Pranger gestellt wurden ungarischstämmige Journalisten, Producer und Fotografen, die für westliche Medien arbeiten. Miklós Hargitay.
Itt látom azt a motivumot, hogy
Sie arbeiten mit einer gewissen Unabhängigkeit, die garantiert ihnen die Tätigkeit für ausländische Medien. Sie kann die Regierung nicht zum Schweigen bringen. Also versucht man, ihre Glaubwürdigkeit zu erschüttern, indem man sagt, sie stehen im Sold von Soros. Deshalb würden sie die Regierung angreifen. Sie berichten eben über Dinge, die für die Regierung unangenehm sind.
Sagt der Journalist Miklós Hargitay, Stefan Oswald über den immer kleiner werdenden Raum für eine freie Presse. Übrigens, im Ranking von Reporter ohne Grenzen ist die Pressefreiheit in Ungarn seit 8 Jahren, seitdem Orbán an der Macht ist, kontinuierlich zurückgegangen. Jetzt auf Platz 71 von 180, noch hinter Malawi. Aber obwohl das so ist, steht die Mehrheit der Ungarn dennoch hinter Viktor Orbán. Warum? Weil die Medien einseitig berichten? Oder vielleicht auch, weil er einen Nerv seiner Landsleute trifft? Clemens Ferenkotte über die Stimmungslage in Ungarn vor der Wahl.
Es ist der 15. März, Ungarns Nationalfeiertag. Pünktlich um 9 Uhr zieht das Wachbataillon samt Musikchor vor dem Parlamentsgebäude in Budapest auf, in historischen Uniformen, gemessenen Militärschritts an der großen Bühne entlang, die beflaggt und blumengeschmückt in den Landesfarben rot-weiß-grün festlich herausgeputzt ist. Hinter den Absperrungen stehen einige tausend Menschen. Väter haben ihre Kleinkinder auf die Schultern gehoben, Junge und Alte stehen in der frischen Morgenluft, ein baumlanger Jugendlicher verfolgt die Zeremonie mit einer überdimensionalen Fahne über der Schulter. Einige Touristen mischen sich unter die Zuschauer. Handys filmen das farbenprächtige Geschehen. Der Nationalfeiertag. Gedenken an den 15. März 1848, als vor 170 Jahren der demokratische Freiheitsaufstand gegen die Habsburger Herrschaft begann und wie alle Freiheitsbestrebungen im damaligen Europa, mit monarchischer Gewalt unterdrückt und beendet wurde. Später, nach dem Ersten Weltkrieg, der Verlust von 2/3 des Landes durch die Siegermächte im Vertrag von Trianon. Ein nationales Desaster, dessen Phantomschmerz lange andauerte und bei zahlreichen Ungarn bis heute noch im kollektiven Unterbewusstsein vorhanden ist. Es ist früher Nachmittag geworden. Jetzt gehört das große Areal vor dem Parlamentsgebäude nur noch einem. Viktor Orbán, dem Ministerpräsidenten, der zur zentralen Wahlkampfveranstaltung eingeladen hat. Es läuft noch das Vorprogramm, eine musikalisch und dramaturgisch wohl inszenierte Einstimmung für die über 100.000 Anhänger, die sich eingefunden haben. Sie stehen dicht an dicht bis in die Seitenstraßen hinein, darunter auch einige tausend Polen, die von der rechtsgerichteten Peace-Partei als Dankeschön für Orbáns außenpolitische Rückendeckung im Dauerkonflikt mit dem gemeinsamen Gegner der EU entsandt worden sind. In Ungarn gibt es keinen besseren, rhetorisch begabteren Redner als Viktor Orbán. Auf der nationalpopulistischen Klaviatur der Gefühle schlägt der Ministerpräsident seit Beginn der Flüchtlingskrise im Spätsommer 2015 ein und die gleiche Tonart an. Ungarn drohe, von einer stets anwachsenden Anzahl von Migranten überstürmt zu werden. Brüssel, die UN, Soros und seine angeblichen Hilfstruppen würden alles daran setzen, das Bollwerk Ungarn aufzubrechen. Doch das werde diesen Kräften nicht gelingen. Westeuropa schaut mit erhobenen Händen zu. Wer seine Hände in die Luft streckt, der entwaffnet sich selbst. Über das eigene Schicksal werden sie nicht mehr entscheiden. Die Geschichte der Besiegten wird von den anderen geschrieben. Jugendliche in Westeuropa werden es noch zu sehen bekommen, wie sie in ihrem eigenen Land zur Minderheit werden. Und dass sie den einzigen Ort an der Welt verlieren werden, den sie zu Hause nennen können. Drava Sedahej, rund 30 Kilometer südlich von Pesz, die Grenze zu Kroatien, ist von hier aus keine 10 Autominuten entfernt. Mit ihrem Sohn geht eine Frau die einsame Dorfstraße entlang. Kleine, einstöckige Wohnhäuser säumen die Allee. Es gibt ein Lebensmittelgeschäft, das morgens und nachmittags für einige Stunden geöffnet hat. Einen Tabakladen, zwei Bushaltestellen. Hinter dem Gatter eines Bauernhofs verfolgen zwei Schäferhunde aufmerksam und stumm die beiden Passanten. Timia ist mit ihrem kleinen Jungen den ganzen Weg vom Nachbardorf zu Fuß gegangen, um sich Zigaretten zu kaufen. Ich bin hier nur wegen des Tabakladens gekommen. In unserem Dorf Dravapiški gibt es das nicht. Es ist schwierig hier. Der Lebensunterhalt. Wir bräuchten viel Veränderung. Und erst Arbeitsmöglichkeiten.214 Menschen leben in dem Dorf Drava Sedahej. 70% von ihnen sind erwerbstätig und arbeiten in den nächstgrößeren Städten. Ob sie am 8. April wählen geht? Die Frau nickt. Ich gehe. Es ist wichtig, weil wenn wir nicht hingehen, stimmen wir zu, dass nichts geändert wird. Aber wen ich wählen werde, da habe ich keine Ahnung. Darüber werde ich dann vor Ort entscheiden. Das Lohngefälle zwischen ärmlichen Regionen wie hier im Süden und denjenigen im wohlhabenden Westungarn ist beträchtlich. Zwischen 30-40% seien die Durchschnittslöhne niedriger, sagt Dorfbürgermeister Gyergyi Alpa. Der 39-Jährige ist 2006 zum ersten Mal ins Amt gewählt worden und steht seitdem seiner kleinen Gemeinde vor. Wenn ich jünger wäre, würde ich auch weggehen. Ich arbeite und arbeite und arbeite. Da ist keine Entwicklung. Ich kann kaum die Rechnungen bezahlen. Seiner Gemeinde ging es bis Anfang 2017 finanziell nicht schlecht. Mit den Steuereinnahmen eines großen Erdgasförderunternehmens in der Region habe er viele soziale Leistungen für die Dorfbewohner bezahlen können. Heizkostenzuschüsse für Familien, Mittagessen für Schulkinder und Zuschüsse für persönliche Notlagen. Seit 2017 müsse er allerdings 30% dieser Gemeindesteuereinnahmen an die Regierung in Budapest abtreten. Diese neu erhobene Solidaritätssteuer gehe einseitig zu Lasten der Dörfer und Gemeinden. Er stellt einen Abwanderungstrend fest, seine Einwohnerzahl sinke. Das habe mit den geringen Löhnen zu tun. Leider, seufzt der Bürgermeister. Am Ungarischen Nationalmuseum, zurzeit von einem Bauzaun umgeben, hasten an diesem Morgen Berufstätige vorbei, zur nahegelegenen U-Bahn-Station Calvinplatz. Kaffeebecher in der Hand, den Blick oftmals aufs Handy gerichtet. Vor dem Nationalmuseum begann die politische Karriere Viktor Orbáns im Wendejahr 1989, als der damalige Student auf den Stufen des neoklassizistischen Gebäudes vor zigtausenden von Ungarn den Abzug der sowjetischen Streitkräfte aus der Heimat verlangte. Das ist jetzt bald 30 Jahre her. Die Rentnerin Eva kann sich gut an den jungen Orbán erinnern. Meiner Meinung nach ist er der erfahrenste, beste Politiker in Europa. Wer erinnert sich nicht seit seinen Jugendjahren? Aber er folgt dem Weg, den er früher eingeschlagen hat. Er hat sich nicht davon abgewandt. Er arbeitet für die Nation. Er hat dem jungen Staat nicht seinen Rücken zugekehrt. Jetzt macht er alles ernsthafter. Orbán werde von seinen politischen Gegnern zu Unrecht beschuldigt. Da müsste der Regierungschef viel entschiedener reagieren. Sehen Sie, meine Meinung über das linke Lager ist sehr schlecht, weil es Theater ist, was Sie da aufführen. Ich drücke die Daumen, dass niemand von denen gewinnt, denn ich könnte niemanden benennen, der angemessen irgendjemanden vertreten könnte. Einige hundert Meter vom Nationalmuseum entfernt, am Ufer der Donau, erstreckt sich das neoklassizistische Gebäude der Corvinus-Universität. Die wirtschaftswissenschaftlich ausgerichtete Hochschule zählt zu den renommiertesten Universitäten des Landes. Balint und Janosz stehen vor dem Eingangsportal und haben noch ein wenig Zeit bis zum Vorlesungsbeginn. Sie wüssten noch nicht, wem sie ihre Stimme am 8. April geben werden, räumen die beiden Studenten ein. Zwar sympathisierten sie mit einigen Oppositionsparteien, aber Aussichten auf Erfolg hätten die nicht. Als junge Budapester Intellektuelle, wie sich die zwei Studenten bezeichnen, fühlen sie sich abgestoßen von den simplen Parolen von Fidesz. Balint, der im Fach internationale Beziehungen eingeschrieben ist. Zum einen ist es die Kommunikation. Wenn ich es höflich ausdrücken will, dann bin ich oder andere Intellektuelle nicht gerade ihre Zielgruppe. Sehr oft ist es sehr primitiv und schädlich, kontraproduktiv, wie die Regierung kommuniziert. Ich finde es problematisch, dass es solche Situationen gibt, in denen es klar ist, es geht um Machtmissbrauch. Zum Beispiel beim Abbau einiger Institutionen oder bei der Korruption. Das sind abstoßende Faktoren. Janosz, der Finanzwissenschaften studiert, weiß noch nicht, ob er persönliche Konsequenzen aus dem Wahlergebnis vom 8. April ziehen soll oder nicht. Mit dem Gedanken, ins Ausland zu gehen, falls sich innenpolitisch nichts ändern sollte, habe er schon gespielt. Um ehrlich zu sein, habe ich noch nicht entschieden, ob ich gehe. Aber natürlich überlege ich es auch. Der 8. April könnte dafür den Anstoß geben. Für mich ist es allerdings wichtig, was nach dem 8. April hier passiert.
Unser Korrespondent Clemens Fehrenkotte über ein zutiefst gespaltenes Land. Eines wird aber auch deutlich. Viktor Orbán bezieht seine Stärke aus der Geschichte. Eine Idee für die Zukunft von Ungarn hat er nicht. Vielleicht liegt darin eine Chance. Das war die Weltzeit für heute. Nächste Woche steht die Weltzeit ganz unter dem symbolträchtigen Jahr 1968. Vietnam, Kalifornien, Frankreich, Tschechoslowakei. Was von dem, was dort vor 50 Jahren geschah, bewegt die Menschen heute noch? Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.